Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute, Irmgard Lumpini stellt einen weiteren vergessenen Klassiker der Moderne vor, Carson McCullers »Das Herz ist ein einsamer Jäger«. In unserer Rubrik »Was wir sonst noch lesen« berichtet Herr Falschgold über Letters from Dresden aus dem New Yorker vom 1. Februar diesen Jahres und die Website 27b/6.com. Und abschließend erreichte Frau Lumpini ein Faltblatt der Polizei Sachsen, überschrieben »Vom Zeichner zum Straftäter – eine kostspielige Entwicklung«. Zunächst jedoch sah und las Herr Falschgold Stephen Fry in Amerika.
Times have changed, and we've often rewound the clock. Since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today. Today's night today, we're both skies today, and the women prize today. Just silly gigolos, though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose anything goes.
Stephen Fry, britischer Schauspieler und Schriftsteller, auf die Bezeichnung Comedian verzichten wir ob ihrer im Deutschen Atze Schröderesk negativen Konnotationen hier bewusst, ist ein Engländer wie aus dem Do-it-yourself-Gen-Labor. Unnötig groß, zur Fülle neigend, 3 Wochen zu lange nicht beim Friseur gewesen, Tweedjacke und Westhofer, Akzent, Humor und das permanente Bedürfnis, sich zu entschuldigen. Und schwul. Sweet. Wer noch kein Bild vor Augen hat, Fry spielte 1997 den Protagonisten in der Verfilmung Das Leben von Oscar Wilde. Eine verwirrend passende wie unpassende Besetzung in Anbetracht der gerade beschriebenen Eigenschaften. Dieser liebenswerte Tütentaps, dem man, wie man an den einführenden Worten sieht, mit deutschen Adjektiven und Bezeichnungen nur Unrecht tun kann, litt in seiner Kindheit zudem unter einer ganz speziellen Schizophrenie, wie sie mir in letzter Zeit häufiger literarisch unterkommt. Letztens erst in American on Purpose vom schottisch-amerikanischen Late-Night-Show-Host Neil Ferguson und welche auch Stephen Fry im Prolog zu seinem neuesten Buch Stephen Fry in Amerika beschreibt. Das Gefühl, fast ein Amerikaner geworden zu sein. Der Fantasie des Was wäre, wenn Stephen nicht Stephen, sondern Steve geworden wäre, weil sein Vater die Stelle in Princeton angenommen, seine Mommy Mom gehießen und zum Frühstück nicht Jam auf glatte, sondern Jelly auf crispy Erdnussbutter-Sandwiches geschmiert hätte und Steve alles in allem ein selbstbewusster, fast rüpelhafter Recke geworden wäre und nicht Stephen, der zwischen mangelndem und überbordendem Selbstvertrauen schwankend, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst vor Steve gehabt hätte. Der Sinn nicht nur für die sprachlichen Unterschiede zwischen der Kolonie und dem Königreich fällt auf und bei allem, was man über das Werk Stephen Frys als Autor und Schauspieler, Hörbuchvorleser, unter anderem bei Harry Potter und fast allen Douglas Adams Romanen und very British, klassisch gebildeten Twitterer weiß, wird klar, dass dieser Mann die perfekte Besetzung für einen Reiseführer durch die Vereinigten Staaten sein würde. Was auch die BBC so sah und mit ihm 2007, 2008 eine 6-teilige Dokumentation unter dem Titel Stephen Fry in Amerika drehte. Und, wie wir hören werden, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen machte es Sinn, diesem Unternehmen ein Spin-off in Form eines gleichnamigen Buches zur Seite zu stellen. Die USA sind als Land mit Cosmopolitan schlürfenden New York, Miami, LA Großstädtern und tabakkauenden Farmbesitzern in Liberty, Kentucky, mit Elchen das Fell abziehenden weißen Republikanerinnen aus Alaska und professoralen demokratischen Präsidenten mit Wurzeln in Hawaii und Kenia, mit Ost- und Westküstenrappern, Tabaklobby und Rauchverboten schwer als Einheit zu greifen. Liest man jedoch den Namen des betrachteten Objektes, die Vereinigten Staaten von Amerika, noch einmal ganz langsam, kommt einem selber der Gedanke, wie ihn Stephen Fry vor Antritt seiner Reise hatte. Diesem Land gerecht zu werden, indem er jeden seiner 50 Entitäten separat und voll aufmerksam einen Besuch abstattet und jeden der 50 Staaten ein wenig Quality Time zugesteht. For Show and Profit griff er dabei als Transportmittel auf das Gefährt zurück, das er, auch hier eine Mischung aus britischer Exzentrik und amerikanischem Sinn für Praktikabilität, in London selber fährt. Ein schwarzes Londoner Taxi, denn es bietet ihm bei seinen körperlichen Ausmaßen den auf Reisen so oft vermissten großzügigen Freiraum und sollte 5000 Kilometer von seinem natürlichen Habitat für TV-bildgerechte Aufmerksamkeit sorgen. Was sofort funktioniert. Zum Beispiel in New Hampshire. Im Nordosten der USA, also fast noch England, der Staat, dem, wie Fry vergnügt aphorisiert, die Primaries so unlösbar nachgestellt werden wie Tennessee Williams. Das braucht ein wenig. Jetzt haben wir's. Denn Stephen Fry landet punktgenau zum Beginn des amerikanischen Vorwahlkampfes, den Primaries, in New Hampshire, dem Bundesstaat, der traditionsgemäß zuerst die zukünftigen Präsidentschaftskandidaten getrennt von eingetragenen Wählern der Republikaner und Demokraten bestimmen lässt. Und so trifft Stephen Fry in einem der ersten Kapitel im eigentlich akklimationsfreundlichen While New Englishem New Hampshire auf den Inbegriff Amerikas. Let the dogs out! Auf Mitt Romney. Man erinnere sich, einen der aussichtsreichsten republikanischen Präsidentschaftskandidaten, weil mit handgeschnitztem Gesicht und urfrei marktwirtschaftlicher Vita ausgestattet, einziges Handicap, Mormone. Das Ganze passiert im Herbst 2007, 5 Monate vor seinem Versuch, mit der schwarzen Community zu kommunizieren, mit der Interpretation des einzigen Rap-Songs, den er kannte. Who let the dogs out? Diese Konfrontation mit dem anderen ist es doch aber, was man als Reisender sucht, und so besucht Stephen Fry in loser Auswahl das Donald Trump Taj Mahal Hotel Casino in Atlantic City, dem schmuddeligen Bruder von Las Vegas, gelegen in New Jersey. Übrigens neben vielleicht noch Alabama der einzige Bundesstaat, bei dem die britische Höflichkeit nicht in der Lage ist, die Abscheu über das Gesehene zu überdecken. Besucht die Veterans Day Feierlichkeiten in Washington D.C., wo er innerlich den Organisatoren der etwas bürokratischen Feierlichkeiten Nachhilfe von der britischen Monarchie in Pomp und Gloria anbietet, ohne sich, leicht peinlich berührt, eine Träne wegzuwischen, die sich ungeahnt beim Abspielen der amerikanischen Hymne aus seinem britischen Auge löst. Erlebt Mardi Gras in New Orleans ein Fest, das schon eher dem britischen Metabolismus entspricht, besteht es doch aus Drinking, Parades, Drinking, Marching Bands, Drinking, Wearing Costumes, Drinking, Drinking and Drinking. Anregend werden diese, allesamt auf nur 2-3 Seiten beschriebenen Episoden, durch den Blick des schreibenden, sich selbstbewussten Briten auf ein Amerika, was ihn schon immer fasziniert hat. Wie schon im Vorwort dreht sich viel um die Eigenarten der englischen Sprache im besuchten Land, aber auch um die Eigenarten in Charakter und Selbstverständnis. Beleuchtet werden diese mit aufblitzenden, fundierten Kenntnissen der amerikanischen Geschichte, gepaart mit britischem Understatement. Wer ist man, den Gastgebern erklären zu wollen, warum sie sind, wie sie sind? Faszinierend ist dieses Gespräch zwischen weltpolitischen Brüdern aus der Sicht des verstoßenen Neffen. Ganz ohne Was-wäre-wenn-Gefühl geht es nicht, wenn man Fry über das Verhältnis zum eigenen Patriotismus philosophieren liest, im Angesicht von mehr Fahnen als Abständen dazwischen auf einem gewöhnlichen Highway zwischen Washington D.C. und West Virginia. Aber die Mühlenberg-Legende, nach der in den jungen USA die Einführung von Deutsch als Amtssprache nur knapp gescheitert wäre, ist halt nur eine Legende, und so wäre es auch nie und nimmer dazu gekommen, dass uns in einer alternativen Geschichte über die Unterschiede zwischen Gast- und Gastgeberland Günter Grass belehrt hätte. Es gibt einen Gott. Denn dass Stephen Fry in Amerika irgendwie kein simples Reisetagebuch ist, kommt aus dem Umstand des beschriebenen, sublimen Understatement, dem britischen Charakterzug der Unfähigkeit überschwänglich zu loben, des Could be worse als höchstes Kompliment in eigenen Dingen, das sich im Buch als Urteil über das Erlebte zwar schon mal zu einem Superlativ auf Gastfreundschaft, Landschaft oder Gegessenem crescendiert, aber mit herrlichen Nebensätzen einen Kick in die Kniekehlen bekommt, wenn etwa ein Darsteller einer historischen Gestalt amerikanischen Revolution angeblich Gesagtes in falschem Fake-Britisch deklamiert und Stephen Fry ihm entgegnet: Nein, du bist nicht John Harcourt von Plymouth, du bist ein schlechter Schauspieler aus New York City. Nur, dass Stephen Fry das natürlich nicht sagt, sondern nur denkt. Dieser Bruch der gedämpften Lobhudelei findet allerdings und dankbarerweise in einem Detail des Buches nicht statt: den Fotos. Vanda Vucicevic, Jahrgang 78, geboren in Kroatien, beglückt uns mit so wie vidbrillanten Fotos, geschossen in exakt dem Spalt im Raum-Zeit-Kontinuum, in dem das Klischee vom herbstlichen Maine, dem hässlichen Las Vegas oder dem unwirklich schönen South Carolina noch zu sehen ist, aber schon infiltriert wird von der subjektiven Sicht des fotografierenden Gastes und der objektiven Gestalt eines gewissen zerknitterten Engländers namens Stephen Fry, wie er leicht unbeholfen glücklich an der Kamera vorbeischaut und uns mit einem Splendid auf den Lippen sofort auf Expedia.de die Flugpreise checken lässt. Als wir letztens den ganz hervorragenden Fotoband The Americans von Robert Frank vorstellten, berichteten wir von der Reaktion der Fotografierten auf die als kritisch, ja beleidigend empfundene Sichtweise Franks auf sie selbst Anfang der 1950er Jahre. 50 Jahre später ist diese Reaktion zumindest auf das hier vorgestellte Buch mit den Fotos von Vanda Vucicevic äußerst unwahrscheinlich. Denn durchaus selbstbewusst platziert Stephen Fry sein Reisetagebuch durch alle Staaten der USA nicht ausschließlich in britische Buchregale, sondern ist durchaus begründet der Meinung, dass auch der Amazon-Käufer mit Hausanschrift North Dakota interessiert etwas darüber lesen kann, wie seine Nachbarn im Osten, Westen und Süden leben. Was wir als deutsche Leser dem Buch neben den beschriebenen Einsichten entnehmen, sind die beim nächsten Kneipenquiz ungemein praktischen Key Facts, die im Anschluss an jedes Kapitel zum Bundesstaat aufgelistet werden und denen wir neben den zweistelligen Kürzeln der jeweiligen Staaten Kenntnisse entnehmen über meist überraschende Hauptstädte, wie zum Beispiel Frankfurt mit O als Hauptstadt Kentuckys, Staatsmotti, wo sich zum Beispiel Tennessee mit Nashville, Elvis, Tina Turner, Aretha Franklin und Dolly Parton als berühmte Söhne und Schwestern das absurd lahme Motto Agriculture and Commerce gibt. Wir lernen von Staatsblumen, Bäumen und Vögeln und der interessanteste Part der Key Facts von im Bundesstaat geborenen oder dort sesshaft gewordenen bekannten Personen. Gerade diese hergestellten Relationen zwischen Schriftstellern, Schauspielern, Politikern und Musikern und ihrer Herkunft sind zwar oberflächlich nur ein winziges Detail des Buches, geben aber, solange sich das Geld für den Flug noch nicht materialisiert hat, Stoff, das Buchregal, Bookmarks und den iPod neu zu befüllen und einen Blick auf die Werke der Erwähnten zu werfen mit dem neu gewonnenen Wissen, dass T.S. Eliot aus einem Südstaat wie Missouri kam, William Burroughs aus Kansas, oder sich zu fragen, was es bedeutet, dass das ein Loge Ron Hubbard aus einem Niemandsland wie Oklahoma ausbrechen musste. Die reportagenhafte Kürze der Artikel in Stephen Fry in Amerika mögen nach schnell gemachtem Geld riechen, erfüllen aber bei dem vorangestellten Anspruch, ein Mosaik zusammentragen zu wollen, exakt den Zweck. Man fängt angeregt unwillkürlich an, Rhode Island, Plymouth Rock und Ella Fitzgerald zu googeln oder Bücher über Delaware, den amerikanischen Bürgerkrieg und George Washington zu amazonen. Kurz, man wird in den Sog, den die Vielfalt der US-amerikanischen Existenz weltweit erzeugt, unwiderstehlich hineingezogen. Splendid. Anything goes, the world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. Well, most guys today, the women price today, are just cool daddy-o's. Though I'm not a great romancer, I know that I'm
to Americans, Arlington is hallowed ground, a symbol of just how united the United States can be. But in fact, the cemetery rose out of the appalling carnage of America's Civil War, when the South fought bitterly to separate from the North. Arlington is in the state of Virginia, a southern state. For years, I've been intrigued and bewitched by what seems to be America's most characterful region, a place of cotton, courtesy, gospel music, mint juleps, divine accents, and sultry southern bells. I'm heading south to find out what makes Old Dixie so distinctive. But where exactly does the South start? Well, nearly 250 years ago, two surveyors named Mason and Dixon drew a straight line on the map marking the southern border of Pennsylvania. It became known as the Mason-Dixon Line and effectively marks where the North ends and the South begins. apparently, it really does physically exist. I'm determined to try and find it. It's up the Mississippi, the river that runs through the heart of this great country. The sheer scale of the river is overwhelming. It disgorges 500,000 cubic feet per second, and in places is more than a mile wide. Old Man River is also a great defining line. Americans often identify a place by its being east or west of the Mississippi. I'll be traveling more than 1,000 miles along its banks and then through the Midwestern plains to the Great Lakes and their big cities of Detroit and Chicago until I approach the river's source in Minnesota.
Well, one thing you can say for certain about the state of Louisiana, and that is it's always been pretty hard on its criminals. And the state penitentiary of Louisiana has a name that has struck fear into the heart of hardened lifers everywhere. Angola State Penitentiary, it's called. It's probably the most notorious jail in America. It's a hopeless place, quite literally. Just about 90% of the prisoners have no hope of parole. They will end their lives in Angola.
Angola Prison is popularly known as the Farm for good reason. Its 5,000 inmates, the majority in for murder, are spread out on its 18,000 acres to work the land, and they're housed in a series of camps. Warden Burl Kane, who runs the prison, is a legendary figure in the American penal system.
We're going to go into main prison here through all these gates. You're not carrying any knives or guns, are you?
No, we're not. No.
Okay, I'm going to keep you with me, so...
Yeah.
We're going to be cool here, but we're going to not do all the searching. There's more human suffering on this land than probably anywhere in America.
When he came here 13 years ago, Angola was a cesspit of gangs, drugs, and terrible violence. Today, it's become a model of how a prison can work, one he's proud to show off to me.
We just passed death row back there, too, at that other place.
Death row down there?
Yeah. And we have a coffin maker that makes coffins. We almost bury more people than we release.
Well, I'm tired and so weary.
Well, here my journey has to end, because here America ends. This is as far south as you can get in the whole United States. Actually, you know, America doesn't end here, because new America is being made all the time by these extraordinary volcanic forces. In fact, in the last 6 weeks, a whole 20 acres of new America was made. It's a country that's constantly being reborn.
Looking down on the geological melting pot of America, I think back over the weeks of this astonishing journey through 50 states of being. United or not, a force for good or ill, they make up the United States of America, a land of matchless variety, beauty, energy, and life.
Carson McCullers, das Herz ist ein einsamer Jäger.
I knew the train would run that day, but I did not know what time. Good morning, Mr. Railroad Man, what time does your train roll by? 9:16 and 2:44, 25 minutes still fly. At 9:16, 2:44, 25 minutes till 5. Thank you, Mr. Railroad Man, watch your train roll by.
Carson McCullers Das Herz ist ein einsamer Jäger wurde erstmals 1940 unter dem Titel The Heart is a Lonely Hunter veröffentlicht. Der Titel des Buches gehört wie der Name des Stückes Blick zurück im Zorn, Look Back in Anger von John Osborne zu den geflügelten Worten, die oft in leichten Variationen oder Negationen als Liedtitel, Bildunterschrift oder Zeitungsüberschrift herhalten müssen, ohne dass noch ein wirklicher Bezug zum Original besteht. Im Falle des heute besprochenen Buches ist dies ungerecht und wir stellen Carson McCullers Erstlingswerk Das Herz ist ein einsamer Jäger ohne zu zögern in unsere nicht oft genutzte Rubrik Der vergessene Klassiker der Moderne. Carson McCullers treibt die Frage um, ob etwas anderes als Einsamkeit möglich ist und um es vorwegzunehmen. Auch wenn Hoffnungslosigkeit nicht das bestimmende Gefühl der Lektüre ist, die Antwort steht vorne drauf und bleibt ja. Das Herz ist ein einsamer Jäger. In einer hässlichen, belanglosen kleinen Stadt im Süden der USA leben zwei Taubstumme, John Singer und Spiros Antonopoulos. Die beiden wohnen und verbringen ihre ganze Zeit gemeinsam, bis auf die Stunden, die Singer in einem Juwelierladen als Silbergraveur arbeitet, währenddessen Antonopoulos bei einem Cousin im Lebensmittelladen mehr recht als schlecht aushilft. Die beiden sind sich nicht ähnlich. Singer ist mit den Händen sehr beredt, der Grieche Antonopoulos zufriedenscheinend und schweigsam und nur am nächsten Essen interessiert. John Singer weiß nicht, wie viel sein Freund von dem versteht, was er ihm erzählt, aber es ist ihm nicht so wichtig. Ihr Leben verläuft in gleichförmigen Bahnen, sie haben keine Freunde. Dieses ruhige Leben währt 10 Jahre, bis der Grieche krank wird. Danach ist nichts mehr, wie es war. Antonopoulos ist geisteskrank und Singer versucht lange, die Folgen abzufangen. Stiehlt der Grieche, bezahlt er es. Kommt Antonopoulos wegen körperlicher Attacken auf andere vor Gericht, kümmert er sich drum. Eines Tages weiß der Cousin, bei dem Antonopoulos beschäftigt war, diesen in die mehr als 200 Kilometer entfernte Irrenanstalt ein. Singer, der nie genau verstanden hatte, wie viel der Grieche von ihm versteht, hält seinen Freund für unverstanden. Sein eigenes Leben ist zerstört. Nach einigen Monaten, in denen ihm alles unwirklich vorkommt, außer den mit Antonopoulos verbrachten Jahren, verlässt er ihre gemeinsame Wohnung, mietet ein Zimmer in einer Pension und arrangiert mit Hilfe eines Zettels seine täglichen Mahlzeiten im Café New York, einem der Hauptplätze des Romans. Zum Frühstück Ei, Toast und Kaffee, zum Mittag eine Suppe, irgendeine, und zum Dinner Gemüse, Fisch oder Fleisch und ein Glas Bier. John Singer ist allein und stumm. Dies und seine Freundlichkeit gegenüber Fremden machen ihn zu einem begehrten Gesprächspartner, der sich als Projektionsfläche andient. John Singer ist die Person, der die Lebensgeschichten der anderen zahlreichen Handelnden verbindet, zu dem sie kommen, weil sie sich verstanden fühlen, auch wenn sie ihn, ähnlich wie Singer seinen Freund Antonopoulos, nie fragen, wie viel er eigentlich von dem versteht, was sie ihm erzählen oder besser vortragen. Der ist Biff Brenton, der Wirt des Cafés New York, der mit seiner Frau nicht reden kann und als diese stirbt, ihr Parfüm trägt, um sich an etwas zu erinnern, was nie da war. Er sieht und hört viel in seinem Café, dem einzigen der Stadt, welches auch nachts geöffnet hat, und ist der einzige, der mit allen anderen Protagonisten des Romans in Verbindung steht. Es gibt Jake Plount, einen versoffenen Rummelplatzarbeiter, der einigen kommunistischen Ideen anhängt und damit im Amerika der 1930er Jahre auf wenig Gegenliebe oder Verständnis stößt. Der angesehene schwarze Arzt Benedict Copeland ist in seiner Gemeinde aufgrund seiner Arbeit hoch geschätzt und hat es zu einigem Wohlstand gebracht, spricht jedoch kaum noch mit seinen Kindern und trifft bei ihnen mit seiner Überzeugung, dass nicht Gott, sondern nur Bildung und wenn es sein muss, ein Aufstand aus der Misere der Armut und Rassentrennung führen können, auf pures Unverständnis. Eine seiner Töchter arbeitet in der Pension der weißen Großfamilie Kelly, die sich mehr schlecht als recht über Wasser hält und in deren Pension auch der taubstumme Singer wohnt. eines der sechs Kinder, die 13-jährige Mick, ein burschikoses Mädchen, kümmert sich um ihre kleineren Geschwister und entdeckt auf ihren Streifzügen durch die Stadt ihre Liebe zur klassischen Musik und beginnt, sich Stücke auszudenken, zu komponieren. Alle merken, dass sie den Maßgaben der Gesellschaft nicht entsprechen, Außenseiter sind und andere Vorstellungen haben. Und während einige, wie der Wirt Biff Brandon, versuchen, sich damit zu arrangieren oder wie Mick als Kind arrangieren müssen, ist für den versoffenen Kommunisten Plount und den farbigen Arzt Copeland klar, dass sie ihre Umwelt ändern müssen, wollen sie in ihr Leben. Aber alle Außenseiter fühlen sich vom taubstummen Singer verstanden. Carson McCullers entwirft über den Zeitraum von circa einem Jahr ein großes Kaleidoskop, in dem alltägliche Begebenheiten gleichberechtigt neben kleinen Träumen und großen Katastrophen fast beiläufig erzählt werden. Eine große Traurigkeit durchzieht den Roman. Alle haben etwas zu sagen und können sich doch nicht wirklich verständlich machen, egal wie sehr und auf welche Weise sie es versuchen. Immer, wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt, wird dieser durch wirtschaftliche Zwänge oder zwangsläufig erscheinende Ereignisse abgelöst. Auch wenn sich die große Depression Ende der 1930er Jahre ihrem Ende zuneigt, sind ihre Umstände und Auswirkungen noch zu spüren. Carson McCullers Werk und Stil wird der Südstaatengotik zugerechnet. Ein Stil, der nur in der nordamerikanischen Literatur zu finden ist. Neben einer naturalistischen Darstellung wird die Handlung um groteske und überraschende Momente ergänzt, um soziale Gegebenheiten deutlicher zu machen. Die Abwesenheit eines moralisierenden Zeigefingers oder der Entwicklung utopischer Interpretationen oder Lösungen machen die Bücher heute noch lesbar. Das Herz ist ein einsamer Jäger, schrieb Carson McCullers, als sie 23 Jahre alt war. Und sie war sehr erfolgreich. Damals wurde sie von den Kritikern und von Schriftstellern wie Tennessee Williams, Truman Capote, Graham Greene, Klaus Mann oder Arthur Miller gepriesen. Heute ist sie etwas in Vergessenheit geraten. Weitere Werke von Carson McCullers, die ich unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls ans Herz legen möchte, sind die Ballade vom traurigen Café sowie ihre Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zusammenstellungen erschienen sind.
I rode her down to Danville town, got stuck on a Danville girl. You bet your life she was a pearl, she wore that Danville girl. She wore her hat on the back of her head, like high tone people all do. The very next train come down that track.
Jake stopped before a house where three men sat together on the front steps. A pale yellow light from inside the house shone on them. Two of the men wore overalls but no shirts and were barefooted. One of these was tall and loose-jointed. The other was small and he had a running sore on the corner of his mouth. The third man was dressed in shirt and trousers. He held a straw hat on his knee. "Hey," Jake said. The three men stared at him with mill, sallow, deadpan faces. They murmured but did not change their positions. Jake pulled the package of Target from his pocket and passed it around. He sat down on the bottom step and took off his shoes. The cool, damp ground felt good to his feet. "Working now?" "Yeah," said the man with the straw hat. "Most of the time." Jake picked between his toes. "I got the gospel in me," he said. "I want to tell it to somebody." The men smiled. From across the narrow street there was the sound of a woman singing. The smoke from their cigarettes hung close around them in the still air. A little youngin passing along the street stopped and opened his fly to make water. "There's a tent around the corner, and it's Sunday," the small man said finally. "You can go there and tell all the gospel you want." "It's not that kind. It's better. It's the truth." "What kind?" Jake sucked his mustache and did not answer. After a while, he said, "You ever have any strikes here?" "Once," said the tall man. "They had one of these here strikes around 6 years ago." "Well, what happened?" The man with the sore in his mouth shuffled his feet and dropped the stub of his cigarette to the ground.
Well, they just quit work because they wanted 20 cents an hour. It was about 300 did it. They just hung around the streets all day, so the mill sent out trucks, and in a week the whole town was swarming with folks come here to get a job. Jake turned so that he was facing them. The men sat two steps above him so that he had to raise his head to look into their eyes. "Don't it make you mad?" he asked. "How do you mean, mad?" The vein in Jake's forehead was swollen and scarlet. "Christ almighty, man, I mean mad. M-A-D. Mad." He scowled up into their puzzled, sallow faces. Behind them, through the open front door, he could see the inside of the house. In the front room, there were three beds and a washstand. In the back room, a barefooted woman sat sleeping in a chair. From one of the dark porches nearby, there was the sound of a guitar.
"I was one of them come in on the trucks," the tall man said.
"Now that makes no difference. What I'm trying to tell you is plain and simple. The bastards who own these mills are millionaires, while the doffers and carters and all the people behind the machines who spin and weave the cloth can't hardly make enough to keep their guts quiet, see? So when you walk around the streets and think about it, and see hungry, worn-out people and rickety-legged youngins, don't it make you mad? Don't it?"
Jake's face was flushed and dark, and his lips trembled. The three men looked at him warily. Then the man in the straw hat began to laugh.
"Now go on and snicker. Just sit there and bust your sides open."
The men laughed in the slow and easy way that three men laugh at one. Jake brushed the dirt from the soles of his feet and put on his shoes. His fists were closed tight, and his mouth was contorted with an angry sneer.
"Laugh. That's all you're good for. I hope you sit there and snicker till you rot."
As he walked stiffly down the street, the sound of their laughter and catcalls still followed him. The main street was brightly lighted. Jake loitered on a corner, fondling the change in his pocket. His head throbbed, and although the night was hot, a chill passed through his body. He thought of the mute, and he wanted urgently to go back and sit with them a while. In the fruit and candy store where he had bought the newspaper that afternoon, he selected a basket of fruit wrapped in cellophane. The Greek behind the counter said the price was 60 cents, so that when he had paid, he was left with only a nickel. As soon as he had come out of the store, the present seemed a funny one to take a healthy man. A few grapes hung down below the cellophane, and he picked them off hungrily. Singer was at home when he arrived. He sat by the window with the chess game laid out before him on the table. The room was just as Jake had left it, with the fan turned on and the pitcher of ice water beside the table. There was a Panama hat on the bed and a paper parcel, so it seemed that the mute had just come in. He jerked his head toward the chair across from him at the table and pushed the chessboard to one side. He leaned back with his hands in his pockets, and his face seemed to question Jake about what had happened since he had left. Jake put the fruit on the table.
"For this afternoon," he said, "the motto has been, go out and find an octopus and put socks on it."
The mute smiled, but Jake could not tell if he had caught what he had said. The mute looked at the fruit with surprise and then undid the cellophane wrappings. As he handled the fruits, there was something very peculiar in the fellow's face. Jake tried to understand this look and was stumped. Then Singer smiled brightly.
"I got a job this afternoon with a sort of show. I'm to run the Flying Jenny."
The mute seemed not at all surprised. He went into the closet and brought out a bottle of wine and two glasses. They drank in silence. Jake felt that he had never been in such a quiet room. The light above his head made a queer reflection of himself in the glowing wine glass he held before him, the same caricature of himself he had noticed many times before on the curved surfaces of pitchers or tin mugs, with his face egg-shaped and dumpy, and his mustache straggling almost up to his ears. Across from him, the mute held his glass in both hands. The wine began to hum through Jake's veins, and he felt himself entering again the kaleidoscope of drunkenness. Excitement made his mustache tremble jerkily. He leaned forward with his elbows on his knees and fastened a wide, searching gaze on Singer.
"I bet I'm the only man in this town that's been mad. I'm talking about really mean mad for 10 solid long years. I damn near got in a fight just a little while ago. Sometimes it seems to me like I might even be crazy. I just don't know. Singer pushed the wine toward his guest. Jake drank from the bottle and rubbed the top of his head. You see, it's like I'm two people. One of me is an educated man. I've been in some of the biggest libraries in the country. I read all the time. I read books that tell the pure, honest truth. Over there in my suitcase, I have books by Karl Marx and Thorsten Veblen and such writers as them. I read them over and over. And the more I study, the madder I get. I know every word printed on every page. To begin with, I like words. Dialectic materialism. Jesuitical prevarication. Jake rolled the syllables in his mouth with loving solemnity. Teleological propensity. The mute wiped his forehead with a neatly folded handkerchief. But what I'm getting at is this. When a person knows and can't make the others understand, what does he do?
That gal is beautiful, boys, and I bid that gal adieu. The very next train come down at Franklin, bid that gal adieu. Hey, 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 hey.
In unserer noch immer etwas unoriginell benannten Rubrik Was wir sonst noch lesen, geht es diesmal um eine Website und zunächst um einen Artikel aus dem New Yorker vom 1. Februar diesen Jahres. George Packer, Reporter unter anderem für das Magazin New Yorker, hat in eben diesem in der vorletzten Ausgabe, pünktlich zum 13. Februar, einen Artikel unter der Überschrift Amber, Glutbett Asche, über Zerstörung und Wiederaufbau Dresdens und den Umbau des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr auf der Stauffenbergallee durch Daniel Liebeskind geschrieben. Der erste Teil des für den New Yorker üblich langen und exzellent recherchierten und gefact-checkten Artikels behandelt die nicht bewältigte Vergangenheit Dresdens. Nicht nur als Kriegsschauplatz, der am 13. Februar 1945 ins Spiel kam und am 14. zu Ende definiert war, sondern als Zentrum des Antisemitismus in den Jahren des Dritten Reiches mit mehreren innerstädtischen Konzentrationslagern, als Parteizentrale, Verkehrsknotenpunkt und militärischem Produktionsstandort. Faktisch für Dresdner nicht sehr neu, in seiner konzisen Zusammenfassung des Umgehens der Stadt mit ihrer Vergangenheit in den letzten 60 Jahren jedoch adrenalinpumpend, weil schonungslos. Das Urteil: restauratorisch, psychopathisch, vergessenheitssüchtig und im Zweifel Leid gegeneinander aufwiegend. Er geht für den involvierten Leser etwas zu absolut, aber man kann seinen eigenen Denkprozess in diesen Dingen nicht eins zu eins in einem achtseitigen Artikel einer amerikanischen Zeitschrift wiederfinden. Also was soll's. Interessanter der zweite Teil über den so tief unter dem Radar der öffentlichen Meinung dahersegelnden Umbau des Militärhistorischen Museums im Norden von Dresden, dass ich selbst erst lange kramen musste, bis mir einfiel, dass da mal etwas war. Daniel Liebeskind setzte sich 2002 mit einer für ihn typischen Architektur im Entwurf durch, was erstaunlich war, weil sie die Auflage, die Fassade des 130 Jahre alten Gebäudes an der Stauffenbergallee unangetastet zu lassen, unverfroren umging, indem Liebeskind einen das Gebäude zerschlagenden gläsernen Pfeil aus Nordwesten in Richtung Dresdner Altstadt einfach um und über das Gemauer bauen ließ. Ziel erreicht, kein Stein an der originalen Architektur verrückt und trotzdem ein dramatisches, architektonisches wie symbolisches Fuck you, wie Daniel Liebeskind sich gedacht haben wird. Er spricht offiziell natürlich von der dargestellten, zerrissenen Geschichte des deutschen Militärs. Man kann sich auf das Spektakel in den Köpfen freuen, wenn zur Eröffnung des neu gestalteten Museums in diesem Jahr den Dresdnern bewusst wird, dass dieser Pfeil exakt auf den Punkt zeigt, der den Bombern des 13. Februar als Orientierungs- und Startpunkt diente, die historische Altstadt in Schutt und Asche zu legen, dabei die komplette militärische Produktion um Dresden herum unangetastet zu lassen, das Haus vor meiner südseitigen Fensterfront im Erdgeschoss drittes Hinterhaus Neustadtwohnung chirurgisch zu entfernen, wofür ich jeden Morgen aufs Neue dankbar bin, und einem der letzten 189 von 6000 Dresdner Juden am 15. Februar 1945 die Flucht aus Dresden zu ermöglichen, der zu diesem Zeitpunkt von deutscher Kultur nichts mehr hören wollte. Viktor Klemperer. Erschienen im New Yorker vom 1. Februar. Wir bemühen uns um eine Erlaubnis zur Verlinkung des Originalartikels auf studio.falschgolf.net, ansonsten erhältlich als digitales Faksimile fürs kleine Geld auf der Website newyorker.com. Auf meinen begeisterten Bericht von der Website, die mir in den letzten Tagen unzählige Stunden boshaftesten Vergnügens bereitet hatte, 27b/6.com, gähnte Frau Lupini und sagte, kenne ich schon. Trotzdem, auf die Gefahr hin, mich bei unseren internetaffinen Hörerinnen und Hörern ahnungslosen Alters verdächtig zu machen, empfehle ich ausdrücklich die böse Kopfgeburt des australischen Satirikers David Thorne mit Namen 27b/6.com zu finden im sogenannten Internet. Geschaffen wurde 27b/6 als rein technisches Werkzeug, andere Internet-User zu belästigen und zum Narren zu halten, zum Beispiel Facebook-User, die in diesem Netzwerk integrierte Funktionen zur Organisation von Partys nicht bedienen können und die Einladung zur Einweihung ihrer Zweiraumwohnung nicht auf ihren Freundeskreis beschränken, sondern Facebook-weit publik machen. Die panische Reaktion der Gastgeber bei der 120. Zusage erfreuen einen noch nach Stunden. Mittlerweile ist 27b/6.com eine Archivseite, die einen zünftig mit Go Away begrüßt und die gesammelten Scherze mit und boshaften Artikel über Mitmenschen von David Thorne versammelt, bei denen man sich nie wirklich sicher ist, ob diese real oder erfunden sind. Man wünscht sich als Humanist das Letztere. Denn speziell die abgedruckten E-Mail-Konversationen mit herzallerliebst dumm doofen Weichköpfen sind so köstlich zu lesen, dass man sich insgeheim ärgert, es nie mit solchen Kalibern von Dummheit zu tun zu haben. Bis, wie mir in den letzten Wochen, einem genau ein solches unterkommt und man merkt, wie schwer es ist, als moralisch imperativer Literaturrezensent seinen Gegenüber so skrupellos in den Wahnsinn zu treiben. Was den Schreiber der dummdreisten Depeschen, die in unregelmäßigen Abständen in meinem und anderer Inboxen landen, nicht ermutigen soll, diese Praxis fortzusetzen, darauf spekulierend, ich wäre nicht moralisch verkommen genug, ihm in der Art David Thorns zu begegnen. Ich lese jetzt 27b/6.com.
Vom Zeichner zum Straftäter, eine kostspielige Entwicklung. Eine Informationsbroschüre der Polizei Sachsen.
Break.
Vom Zeichner zum Straftäter, fragt die Polizei Sachsen auf einem Faltblatt und beantwortet ihre Frage gleich darunter. Eine kostspielige Entwicklung. Als ob nicht alles kostspielig wäre, was mit der Entwicklung von Kindern zu tun hat, seufzt man da. Circa 2 Millionen Kinder leben zurzeit in Deutschland von Hartz-IV-Leistungen. Durchschnittlich 251 Euro stehen einem Kind pro Monat zu. Dass davon weder eine musikalische Erziehung, zusätzlicher Sprachunterricht, Nachhilfe oder ein Hobby bezahlt werden kann, ist klar. Wahrscheinlich langt es auch nicht für den außerschulischen Zeichenunterricht, vor dem die Polizei hier warnt. Illegale Graffiti, Informationen für Eltern, dies nun also eine Infobroschüre der Polizei Sachsen, die sich als Partner für ihre, also unsere, Sicherheit preist. In der Einleitung erfahren wir: Wandbilder, Schriftzüge oder Namenskürzel auf den Wänden privater oder öffentlicher Gebäude sind überall sichtbar. Sie werden in der Regel ohne Einwilligung der Eigentümer angebracht. Dadurch begehen die Verursacher von illegalen Graffiti Straftaten, für die sie straf- und zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Auf den oder die Täter kommen neben möglichen Gerichtsverfahren teilweise sehr hohe Schadensersatzforderungen zu, die schnell Dimensionen von mehreren tausend Euro erreichen können. Täter sind oftmals Kinder und Jugendliche. Dazu kommt das exzessive Aufzählen aller Paragraphen, die irgendwie im Zusammenhang in Frage kommen können, und nun wissen wir, dass Poen eine Sachbeschädigung im Sinne der Paragraphen 303 und 304 ist, Ladendiebstahl nach Paragraph 242 geahndet werden kann und das verbotswidrige Betreten eines Geländes den Paragraphen 123, übrigens alle aus dem Strafgesetzbuch, berührt. In diesem gestellten Ton ist das Faltblatt abgefasst und man kann sich lebhaft vorstellen, wie die renitenten Kinder reagieren, wenn ihre Eltern dies wiederholen oder gar versuchen, den Inhalt in Umgangssprache zu übersetzen. Aber alle müssen sparen, auch die Polizei, und so wird die Ermittlungsarbeit an die Erziehungsberechtigten ausgelagert. Zitat: Dieses Faltblatt stellt Anhaltspunkte vor, an denen Sie erkennen können, ob Ihr Kind als illegales Puer aktiv sein könnte. Erstes Indiz soll ein starkes Interesse an Graffiti-Literatur, in Klammern Graffiti-Zeitschriften, sein. Liebe Polizei, auch die immer im besonderen Verdacht stehenden sogenannten Unterschichten haben in der Infrastruktur unserer westlichen Kultur ab und zu Zugriff auf das weltweite Daten- und Informationsnetz, im Allgemeinen auch Internet genannt. Ich wage zu bezweifeln, dass Kinder und Jugendliche ihr spärliches Taschengeld für Zeitschriften investieren, wenn sie selbst Street-Artists werden wollen. Dann doch lieber im Netz andere Künstlerinnen bewundern und das Geld in Farbe investieren. Die Grundausstattung ist übrigens nicht so teuer, wie der beschworene Paragraph 242 Ladendiebstahl suggerieren möchte. Im Supreme, dem Fachgeschäft auf der Lauenstraße in der Dresdner Neustadt, kosten Farbdosen zwischen 3,30 Euro und 4,90 Euro. Die Caps, das sind die Aufsätze für verschiedene Sprühstärken und Breiten, schlagen nur mit 25 Cent zu Buche. Ladendiebstahl gibt es laut Aussage des Verkäufers nicht. Zweites Indiz soll ein Sammelalbum sein. Um den Eltern den Zugang zum Zähnesprech zu ermöglichen, wird in Klammern und Anführungszeichen noch das Wort Blackbook aufgeführt. Und darin sind dann Bilder von Graffiti-Entwürfen aufbewahrt. Liebe Polizei, liebe Eltern, bevor es soweit ist und der Wunsch nach einer Street-Art-Karriere dermaßen ausgeprägt wird, dass eigene Entwürfe in einem eigenen Blackbook aufbewahrt werden, wird beim Taggen geübt. Zum Glück wird auch dieser Begriff, wenn auch etwas holprig, erklärt. Denn überhaupt die Sprache. Englisch ist die meistgewählte erste Fremdsprache in deutschen Schulen. Der Herausgeber des Faltblattes, das Landeskriminalamt, hat diesen entweder lange hinter sich oder scheint zu glauben, dass Eltern erst kurz vor ihrem eigenen Renteneintritt mit der befürchteten Entwicklung ihres Sprösslings vom, Zitat, Zeichner zum Straftäter, Zitat Ende, konfrontiert werden. Die Kuh ist eine Gruppe und an sie, Zitat, gebundene Wortkürzel, Zitat Ende, sind die bereits erwähnten Tags. Und worum geht es? Genau. Anerkennung, Ruhm und Ehre in der Öffentlichkeit, kurz Fame. Ich möchte natürlich nicht zur Sachbeschädigung aufrufen, aber mal ganz ehrlich, ist es für die Entwicklung des Kindes, seines Selbstwertgefühls und seiner motorischen und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten nicht sinnvoller, sich an der Gestaltung von Text zu üben, anstatt, wie heute leider nicht mehr nur als Ausnahmeerscheinung zu beobachten, sich bei Castingshows zum Deppen zu machen und dort zu verkünden, dass man Anerkennung, Ruhm und Ehre sucht? Intuitiv hat die Polizei erkannt, dass sie keine Ahnung hat, wie die gefährdeten Kinder und Jugendlichen miteinander sprechen. Und so vermerkt sie allgemein, Zitat, Ausdrücke und Sprachvarianten aus der Graffiti-Szene werden benutzt. Zitat Ende. Das erscheint mir dürftig, wenn man bedenkt, dass Eltern so schon oft genug nicht wissen, wovon ihre Kinder sprechen. Und weiter im Text. Neben Nothämmern, Schleifsteinen oder anderen Gegenständen, die zum Kratzen von Wortkürzeln, hier ist es wieder das Tag, in Glasscheiben geeignet sind, wird oft auch ein Textmarker, in Klammern Eddingstift, mitgeführt. Ich möchte nicht verhehlen, dass ein Nothammer in meiner Jugend ein beliebtes Souvenir aus den Straßenbahnen war. Aber darauf, auf eine Karriere als Streetartist zu schließen, ist ungefähr genauso, als wenn frisch gebackene Eltern aus dem Schrein ihres Balgs auf eine Karriere als Opernsänger und besondere Musikalität schließen. Ich frage mich, ob die Firma Edding wegen Verunglimpfung ihres Markennamens in der Broschüre rechtliche Schritte einleiten wird. Schließlich wirbt sie auf ihre Internetpräsenz mit folgendem Satz. Seit genau 50 Jahren ist Edding die Marke für Schreibgeräte Kompetenz Made in Germany. Von der Luftfahrt über die Chirurgie bis hin zum Metallbau. Mit verschiedenen Spezialmarkern bietet Edding für fast jeden Anwendungsbereich und jede Oberfläche genau die richtige Lösung. Allen voran ist der Edding Permanent Marker. Er gilt als Synonym für eine ganze Generation von Markern und bietet eine besonders breite Auswahl an Strichstärken und Farben. Die Polizei sollte sich schon genauer überlegen, ob ihr Versuch, Jugendliche als Straftäter zu kriminalisieren, was ihr gutes Recht ist, noch ratsam ist, wenn er gleichzeitig für alteingesessene Firmen rufschädigend und damit standortgefährdend ist. Der einzige Bezugspunkt, an dem die Ermittlungsbehörden auch für die Kinder und Jugendlichen fürchten, findet sich in folgendem Absatz. Für die Graffiti-Szene ist es ein besonderer Reiz, einen Zug oder eine U-Bahn zu besprühen. Dazu müssen Gleisanlagen betreten werden. Aufgrund der Stromschienen und anderer elektrischer Anlagen besteht Lebensgefahr für die Sprayer. Liebe Polizei, warum sieht man heutzutage so selten neu gestaltete Züge? Genau, die Deutsche Bahn ist besonders rigoros in der Strafverfolgung und ganz ehrlich, für den jungen Straftäter ist es viel einfacher und ungefährlicher, mit Tags auf Hauswänden anzufangen. Geht schneller, keine Stromschlaggefahr. Außerdem, es gibt mehr stehende Flächen und Fassaden, die zu Neugestaltung einladen, als Züge. Es ist zu vermuten, dass die Polizei all ihr Wissen aus einem Film hat. Beat Street aus dem Jahre 1984. Nur zur Information. Das ist 26 Jahre und damit ungefähr 7 Generationen von Street Artists her. Fazit. Dieses Faltblatt ist keine Hilfe, wenn es darum geht, als besorgte Eltern herauszufinden, was den Sprössling interessiert und wozu er oder sie fähig ist. Liebe Eltern, bitte versucht nicht, mit diesem Faltblatt und der darin gepflegten Wortwahl auf die euch durch ihr Wachstum und die Begegnungen mit der realen Außenwelt entfremdeten Nachkommen zuzugehen. Im besten Falle werdet ihr als uncool erscheinen, im Worst Case wird den Kindern nur bestätigt, was sie bösartig vermuten, dass ihr einfach keine Ahnung habt. Auffallend ist übrigens auch die Abwesenheit von weiblichen Adoleszenten, bei denen scheint eine Karriere als Tweet-Artist viel erfolgsversprechender. Unter dem Radar der Polizei und besorgter Eltern wird es viel einfacher fallen, sich mit Graffiti und Street-Art zu beschäftigen, entsprechende Materialien zu besorgen und aktiv zu werden. Also Ladies, ran an die Dose!
Das war Studio B von und mit Irmgard Lupini und Herrn Falschgold. Es lasen Cherry Jones aus The Heart is a Lonely Hunter und ihr hörtet Ausschnitte aus der BBC-Serie Stephen Fry in America. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 11. März 2010 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.